Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben.
Wir, das sind
Vlada
und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen.
Und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich,
hast du auch Bock auf Leben?
In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Lena. Lena ist eine ganz, ganz wundervolle junge Frau und ist jetzt auch ein neues Teammitglied bei Me Sober. Und wir haben uns zu einem Date verabredet. Und wir sprechen in dieser Folge über ihre Geschichte, wie sie nüchtern geworden ist, was ihr auf ihrem Weg geholfen hat und lernen uns kennen, tauschen uns aus. Und wenn du noch Unterstützung auf deinem Weg in ein nüchternes Leben brauchst, dann kann ich dir von ganzem Herzen unseren 4 Wochen Online-Kurs empfehlen, den es momentan noch zu einem Special-Preis gibt. Da wirst du mit Aufgaben, mit Fragen, mit Yoga-Nidra, Meditation, mit Reflexion auf deinem Weg in ein nüchternes und freies Leben begleitet. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Liebe Lena, wir haben uns heute verabredet, um gemeinsam Kaffee aka Tee zu trinken, weil du bist jetzt neu bei uns im Team, was mich insbesondere sehr, sehr freut, weil du wurdest mir gefühlt vom Universum zur rechten Zeit geschickt. Und dann bist du auf die Idee gekommen, dass wir uns ja verabreden könnten, um einfach mal herauszufinden, wer wir denn so sind, beziehungsweise hast du, ich weiß gar nicht mehr den Wortlaut, du hattest gemeint, ja, ich kenne ja eigentlich schon so viel von dir, aber du kennst mich ja eigentlich gar nicht, vielleicht wäre es ja ganz gut, dass du auch etwas über mich erfährst. Fand ich eine richtig coole Idee. Und dann hattest du noch eine viel, viel bessere Idee, und zwar hast du gemeint, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze auch noch aufnehmen? Und da war ich hin und weg. Deswegen, genau, sitzen wir jetzt hier gemeinsam und nehmen eine gemeinsame Podcast-Folge auf. Wie geht's dir denn gerade?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sonst immer nur auf der anderen Seite von Podcasts sitze. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber ich finde es total cool.
Aber wie auf der anderen Seite? Dass du interviewst oder wie?
Nee, dass ich Podcast höre.
Ah,
also ich höre immer diese ganzen schlauen Menschen in den Podcast, weißt
Stimmt,
du?
Da gibt's ja noch eine, Seite. Die habe ich jetzt vergessen.
Ja, und das finde ich jetzt total spannend, wenn ich mir dann so überlege, so dann, dass dann irgendjemand am anderen Ende sitzt oder läuft oder was auch immer du gerade machst, hallo, und uns einfach zuhören kann bei unserem öffentlichen Kaffee-Date sozusagen.
Ja. Ja, voll cool. Ich versuche mal auszublenden, wie viele Menschen das hören, sonst werde ich nervös.
Ja, das muss man wahrscheinlich tun, ne?
Genau, genau. Vor allem habe ich mir gerade überlegt, beim Spaziergang hierher, wieder zurück in meine Wohnung, ich weiß wirklich nicht, wie dein Weg eigentlich war. Also das Einzige, was ich weiß, ist, du hattest gemeint, dass du bei... Wie hieß sie? Am Teil, Bell. Bei ja. Bell quasi das Mentoring gemacht hast. Aber ich kenne deine Geschichte gar nicht. Magst du da mal, vor allem kurz ist gut, ne? Kurz einsteigen?
Ja, ich hatte das ja vor 2 Wochen, als ich mit Kathi den Sober Saturday gemacht habe.
Den habe ich mir extra erzählt. Ich habe mir extra nicht angeguckt. Ich weiß quasi nichts.
Okay, dann gehen wir auch mal davon aus, dass vielleicht die meisten Hörer den jetzt nicht zufällig auch gesehen haben. Mhm. Also im Prinzip ist es jetzt ziemlich genau 3 Jahre her, dass ich mehr oder weniger freiwillig mich ernsthaft damit beschäftigt habe, aufzuhören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wahrscheinlich schon 10 Jahre mindestens vorher gewusst, dass das nicht cool ist, was ich da treibe mit dem Alkohol. Mhm. Und es wurde immer schlimmer. Und also im Sinne von, ich habe mich immer mehr isoliert, ich habe immer mehr heimlich getrunken. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer allein getrunken, vorzugsweise. Und es wurde immer schlimmer im Sinne auch von, ich war einfach mal mindestens psychisch, aber ich gehe davon aus, auch körperlich abhängig, weil so Sachen halt waren wie, dass ich gemerkt habe, wenn ich halt morgens schon was trinke, dann geht's mir besser. Und also ich hatte schon auch so dieses, was man immer so sagt, so Zittern in den Händen, und dann habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt halt vielleicht irgendwie niedriger Blutdruck oder sonst irgendein Quatsch. Ich habe halt auch meine Ernährung war halt auch komplett durch den Wind, also das war eine schöne Erklärung. Anyways, ich habe auf jeden Fall immer mehr heimlich getrunken, immer mehr tagsüber, und das hat immer mehr direkte Konsequenzen eben auf mein tägliches Leben gehabt, von dem Klopf auf Holz, ich denke, bis heute kaum jemand was gemerkt hat. Mhm. Also ich habe super funktioniert im Beruf. Ich hatte irgendwie, ja, ich habe den schönen Schein ganz gut aufrecht erhalten können. Bis gegenüber zu meinem Mann, der halt alles mitgekriegt hat, was auch ich nicht mehr weiß. Also ich bin regelmäßig auch in Blackouts gefallen. Und mein Mann musste das halt alles mitnehmen, der hat das halt alles mitbekommen und ja, musste dann eben mit mir dealen, wie ich halt war, und irgendwann hat er halt keinen Bock mehr. Und ich habe natürlich auch ständig ihm versprochen, so, ja, oder ich habe ihm nichts versprochen, ich habe ihn angelogen, ich habe ihm nie gesagt, wie viel ich wirklich getrunken habe. Hab dann auch irgendwie Therapie angefangen und das hat ihn dann mal wieder kurz beruhigt. Dann habe ich mich mal auf eine Mailingliste von den anonymen Alkoholikern setzen lassen. Das hat ihn mal kurz beruhigt. Und ich habe immer so getan, als würde ich daran arbeiten, aber eigentlich war meine Sucht so stark, dass die das alles überschrieben hat, die guten Vorsätze, die vielleicht noch morgens da gewesen sind und abends dann irgendwie aus dem Fenster gekickt sind. Und bis hin zu, dass ich dann auch mitgekriegt habe, dass er sich auch ernsthaft so für sich Hilfe gesucht hat oder sich informiert hat, auch einer Freundin das erzählt hat, weil er nicht mehr wusste, wie er mit mir umgehen soll und was er tun soll. Und er hat mir einmal gesagt, dass er, wenn das so weitergeht, keinen Bock mehr hat und geht. Mhm. Und dann, ich habe das nie so wirklich geglaubt, dass er das tut. Nichtsdestotrotz hat das doch eine Alarmglocke bei mir losgetreten, so dass ich dann, und nachdem ich bei meiner Therapeutin, mit der konnte ich darüber nicht reden, habe ich halt versucht, online was zu suchen. Und ja, vor 3 Jahren gab es sowas wie Me Sober in Deutschland halt nicht. Zumindest nicht, dass ich davon erfahren hätte. Und ich bin dann halt auf die englischsprachige Sober Bubble, sage ich jetzt mal, gestoßen. Hab dann da auch so einen 6-Wochen-Kurs dann gebucht, auch so ein bisschen so, ja, wieder um meinen Mann zu beruhigen, so, ich tue ja was, ich mache ja was, hab's aber nicht mal eine Woche geschafft und war dann noch mehr frustriert, weil gefühlt halt alle irgendwie mir vorausgestürmt sind in ihr nüchternes Leben und ich halt vom Pferd gefallen war und nicht mehr hochgekommen bin, so ungefähr. Und ja, dann war ich irgendwann in so einem Sumpf, wo ich dachte, okay, dann kann mir halt keiner helfen und ich schaff's nicht alleine und dann ist jetzt auch schon egal. Dann, ich habe so ein bisschen aufgegeben. Ich wusste nicht genau, was dann die Konsequenz ist. Also ich habe nie irgendwie an Selbstmord oder sowas gedacht. Mhm. Aber ich habe es dann laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hatte mir aber in dem Rahmen von diesem Kurs, den ich da gebucht hatte, gab es dann irgendwie am Ende noch so weiterführende Links oder sowas. Und dann habe ich mich angemeldet eben für den Newsletter von Bell von Tired of Thinking About Drinking. Und dann bekam ich wirklich zum Teil täglich oder mehrmals täglich solche kleinen nüchternen Nachrichten, wie so Inspirationsbomben in mein Postfach. Und ich fand's total scheiße. Ich habe richtig einen Hass geschoben auf diese lustigen, nüchternen Leute da drüben, die irgendwie ein schönes Leben haben und ich sitz hier und das ist doch alles nicht so einfach und ich komme hier nicht so einfach raus und ich werde das nie schaffen. Und ich habe persönlichen Groll gehegt dann auch gegen diese E-Mails und ich war so oft kurz davor, mich abzumelden und habe es aber aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Und ich habe mich immer weiter da so reingesteigert und es war auch wirklich so ein bisschen so, ich war so richtig auf Krawall gebürstet und auf Rebellion und habe dann auch so gedacht, so, boah, wenn ihr alle wüsstet, wie viel ich eigentlich trinke und das, was ich irgendwie nach draußen erzähle, ist ja noch gar nichts und so. Also ich war so wirklich so wie so ein kleines Kind, so voll auf Krawall gebürstet.
Aber du hast die E-Mails gelesen, oder wie?
Ich habe die E-Mails gelesen, um okay. dann auf sie zu schimpfen. Also ich erinnere mich noch, ich habe wirklich vor meinem Rechner gesessen und habe darauf geschimpft. So.
Aber was stand da aber drin?
Ja, so, was mich am meisten aufgeregt hat, war so nach dem Motto, wenn das, was du bisher versucht hast, nicht gereicht hat, dann brauchst du nicht mehr versuchen, sondern was anderes versuchen. Okay. Und dann habe ich gedacht so, ja komm, ihr könnt mich mal, ich arbeite hier so hart und ich habe so viel gemacht und getan und so und ja, was anderes, was denn noch so. Ja, und natürlich habe ich dabei getrunken und wurde natürlich noch aggressiver dann und habe ich da richtig so schön in meinem Elend gesuhlt. Und dann hatte ich einmal so einen richtigen Scheißtag, da ging mir irgendwie alles auf den Sack, mein Mann, und dann kamen noch meine Schwiegereltern und meine Partnerin im Coworking Space und alles Mögliche. Und dann kam per E-Mail die Einladung zu, ja, zu so einer Woche Kick-off, nicht Kick-off, wie war das Wort? Egal, Jumpstart, genau. Mhm. Sobriety, Jumpstart, irgendwie 5 Tage begleitet mit Audios. So hier das Sprungbrett in deine Nüchternheit sozusagen. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann gibt sie vielleicht ihre Ruhe, dann buche ich jetzt mal diesen Kurs, höre mir mal diese Audios an und dann kann ich mir am Ende wieder beweisen, dass ich es halt doch wieder nicht schaffe. Mhm. So. Mit dem Mindset bin ich da reingegangen, habe diesen Kurs gebucht und habe mir dann noch gesagt, so, und wenn sie mir nicht jetzt innerhalb von 10 Minuten antwortet, dann trinke ich erstmal ein.
Okay, krass. Mhm.
Was ich dann auch getan habe.
Okay.
Und dann, ja, dann habe ich auch an dem Abend mal wieder einer meiner normalen, sag ich jetzt mal schon fast, Abstürze gehabt. Bin nach Hause gefahren, am nächsten Tag völlig verkatert. Natürlich war keines meiner Probleme vom letzten Tag irgendwie davon gelöst.
Man hofft das ja immer, ne?
Ja, ja, man glaubt ja immer noch, dass es dann irgendwie besser wird oder ja. Mhm. So ein bisschen wie so ein Kind, das sich die Augen zuhält und dann der Meinung ist, man sieht es nicht. Mhm. So kam ich mir manchmal vor. Und dann habe ich am nächsten Tag eben mein Postfach aufgemacht und da stand dann, ja, willkommen zu deinem Kurs und bla bla bla, hier ist dein erstes Audio und dann sag mir doch nochmal, wann war denn dein letzter Drink und dann hier ist deine Pledge zum Willkommen zu deiner 100-Tage-Sober-Challenge. Und ich so, wie Sober-Challenge? So haben wir nicht gewettet. Und ich habe das nicht mitgekriegt, dass ich mit diesem Kurs eben auch eine 100-Tage-Nüchternheits-Challenge gebucht hatte.
Ah, okay, da stand quasi nicht mit drin in der Kursbeschreibung.
Da stand bestimmt mit drin, aber ich habe es halt geflissentlich gekonnt, ignoriert, überlesen.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt so ist, dass es so ist, dann mache ich das jetzt. Und dann, das war vielleicht, wenn es irgend sowas gibt wie einen Switch oder wie einen Schalter, der umgelegt wird, dann war das vielleicht das. Ich wollte nicht aufhören. Ich wusste, dass es eine Sucht ist. Und ich habe mich in dem Moment darauf eingelassen und habe ab da auch darauf vertraut, dass die schon weiß, was sie tut, die da am anderen Ende ihrer E-Mails und Audios, und habe einfach alles gemacht, was sie vorgeschlagen hat, inklusive ihr jeden Tag eine E-Mail zu schreiben, meine ganzen Ängste, Zweifel, Wut, zumindest mal eine E-Mail zu verpacken, was ja selbst schon irgendwie super hilft, finde ich, das aufzuschreiben und nicht in sich reinzufressen. Und habe die 100 Tage durchgezogen und habe kurz bevor ich an den 100 Tagen war, verlängert auf 180 Tage, also ein halbes Jahr. Und als ich kurz vor einem halben Jahr war, habe ich verlängert auf 1 Jahr. Und jetzt habe ich im Juli 3 Jahre hinter mir.
Ja, krass. Warte mal, aber ich muss noch mal ein bisschen, das ging mir jetzt echt ein bisschen schnell. Also nicht schnell im Sinne von, dass du zu schnell nüchtern geworden bist, sondern ich würde gern noch mal eine Frage zu dem, was du ganz am Anfang erzählt hast. Stellen, du hast gemeint, dass du schon so vor 10, 15 Jahren eigentlich wusstest, dass deine Beziehung zu Alkohol einfach nicht gesund ist oder ungesund ist oder krankhaft ist. Wusstest du aber, was du da machst? Weißt du, was ich meine? Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass Klar hat mir mein Bauchgefühl oftmals gesagt, naja, vielleicht ist das jetzt zu viel oder vielleicht ist das nicht cool, dass wenn du von einer Party kommst oder von einem Barabend kommst, dir danach noch irgendwie was, danach noch was trinkst oder davor noch was trinkst. Aber es gab ja eine lange Zeit, in der ich dachte, ja, das macht man halt so. Und dann gab es aber irgendwann den Moment, wo ich definitiv wusste, ich bin abhängig. Aber dann hat sich das so angefühlt, wie als würde ich mit einem D-Zug gegen eine Mauer fahren. Und ich wusste, ich fahre dagegen. Aber das war wie so eine Art Selbstläufer. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, ich versuche es gerade für mich, wie es bei mir war, herauszufinden. Also ich erinnere mich noch an das eine Mal, das war 2006 oder 2007, 2006 wahrscheinlich, kann ich mich noch erinnern, dass ich in meiner WG saß und Sachen zusammengepackt hatte, weil ich das Wochenende bei einer Freundin verbringen wollte. Und ich habe mich gefragt, was denn wäre, wenn es bei der jetzt keinen Alkohol gibt und wie ich das Wochenende ohne überstehen sollte.
Ah, okay.
Und das war für mich so ein Ding, dass ich dachte so, boah, das ist uncool, das ist nicht normal. Das hat aber nicht geheißen, dass ich daraus eine Konsequenz gezogen hätte, sondern das hat halt nur geheißen, okay, dann nehme ich mir halt eine Flasche mit. Mhm. Ja. Und das war aber so, es war kein Wake-up-Call, weil ich bin ja nicht aufgewacht. Ich habe ja weitergemacht. Aber das ist so das Erste, dass ich mich erinnere, oder das Früheste, an das ich mich erinnere, dass es nicht normale Züge angenommen hat. Und ich glaube, alles, was dann danach kam, da wollte ich das dann nicht mehr sehen.
Kanntest du aber deinen Mann da schon?
Damals mit diesem Koffer packen und was mitnehmen, da kannte ich ihn noch nicht. Mhm. Und es gibt noch jetzt wo du es sagst mit meinem Mann, es gibt dann noch eine zweite Erinnerung, die ich habe, dass er mir auch schon relativ am Anfang unserer Beziehung hat er mir erzählt, dass er über sich erschrocken ist, als er einmal, als er nach einem anstrengenden Abend nach Hause gekommen ist, sich alleine ein Bier aufgemacht hat.
Oh krass, ich kann mich da auch gerade an eine Situation erinnern im Studium. Also ich habe zwar keinen Mann, aber meine Freundin damals, meine Studienfreundin, hat auch gesagt, ich würde niemals alleine zu Hause trinken. Und ich dachte mir so, ich mache das ständig.
Genau, ja. Genau. Ich habe mir auch so gedacht, so, er dann irgendwie so meinte, so, das ist so das Letzte, was er tun würde. Und ich so,
das ist das Erste, was ich tun würde.
Das ist das Erste, was ich tue, wenn ich nach Hause komme. Ja, wirklich. Und ja, das war auch vielleicht so ein, auf große Sicht gesehen, vielleicht so ein Knacks in diesem normalen Bild. Aber das hat halt null Konsequenzen gehabt. Im Gegenteil, ich habe halt dann gewusst, okay, wenn er das so ablehnt, dann muss ich das halt heimlich machen.
Aber das ist auch etwas, ich finde das so spannend, weil ich hatte ja auch Partnerschaften in den letzten Jahren, in denen ich auch getrunken habe. Und ich habe mich immer gefragt, also bei zwei Partnern, Ex-Partnern war es offensichtlich, aber auch nicht so, dass das Problem wirklich greifbar ist. Also dass es jetzt irgendwie, dass ich tatsächlich abhängig von Alkohol bin. Und ich frage mich im Nachhinein so, wie kann man das nicht mitbekommen? Also ich frage mich, wie ich das zum Beispiel so verstecken konnte, dass man nicht verstanden hat, dass Alkohol das Problem ist. Weißt du, was ich meine? Wie hast du,
ja.
Wie ist das für dich im Nachhinein?
Also ich weiß nicht, wie mein Mann das so lange mit mir ausgehalten hat. Mhm. Weil genau, was du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, also der muss das doch mitgekriegt haben, oder der hat es auch mitgekriegt, dass ich irgendwie fast jeden Abend angetrunken nach Hause kam und irgendwie in mein Zimmer verschwunden bin und da Flaschen im Schrank hatte und so. Mhm. Ich glaube, er hat mir nie hinterher spioniert oder irgendwie was, aber ja, der muss es auch zum gewissen Grad irgendwie ignoriert haben, um mich auszuhalten. Weil ich kann es mir nicht erklären, dass man mir das nicht angemerkt hat.
Wie ist das aber heute für dich, wenn du daran denkst?
Das ist krass traurig. Mhm. Also es ist zum einen mit Scham besetzt, wobei das ist nicht mehr so schlimm, weil ich mit meinem Mann da auch schon offen drüber gesprochen habe
und der auch zum Beispiel weiß, dass ich jetzt hier gerade sitze und mit dir darüber rede. Mhm. So. Und ja, also wir haben ja jetzt nicht jede kleinste Kleinigkeit auseinanderklamüsert, weil ich glaube, ich auch Quatsch ist, da in so altem Sumpf zu wühlen. Aber im Endeffekt macht es mich eigentlich hauptsächlich traurig, weil ich mir denke, so, wir sind jetzt fast 10 Jahre verheiratet und über die Hälfte davon habe ich halt nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Beziehung zu Alkohol quasi über unsere zu stellen. Mhm. Bewusst oder unbewusst, also, oder von Sucht getrieben oder nicht, aber trotzdem. Mhm.
Wie hast du es denn aber geschafft? Weil ich finde das voll krass, dass du hast dann diese Mails bekommen, du hast dich zu diesem Programm angemeldet und dann hieß es 100-Tage-Challenge. Und ich denke mir so, also ich weiß ja nicht, was deine Konsummenge jetzt ist, ja letztendlich auch egal, weil wir wollen nicht, dass sich dann irgendjemand, der jetzt zuhört, vergleicht. Deswegen lassen wir Konsummenge jetzt einfach weg.
Ja, aber finde ich gut.
So wie, wenn ich mich so an mich erinnere und ich habe das Gefühl, es ist so ungefähr ähnlich aus deinen Erzählungen, denke ich mir so, ja krass, ich hätte halt eine 100-Tage-Challenge. Also was ist da passiert? Also was vielleicht auch emotional hast du gemacht, dass es für dich machbar war, da nüchtern zu bleiben? Hast du da eine Erklärung?
Ich habe mich innerlich krank gemeldet. Also ich muss dazu sagen, ich war damals auch schon selbstständig und konnte das in Anführungszeichen einfach machen. Ich muss im Nachhinein auch sagen, Disclaimer, das war nicht ungefährlich, dass ich das kalter Entzug alleine gemacht habe. Mhm. Also im Nachhinein auch nicht zum Nachahmen empfohlen. Ich war definitiv, ohne über Konsummengen zu sprechen, an einem Punkt, wo das auch hätte böse mit Krämpfen und sonst ein Quatsch enden können.
Was man tatsächlich voll auf die leichte Schulter nimmt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, oder?
Ja, und ich habe mich damit beschäftigt im Sinne von, ich habe tatsächlich bei einer meiner Recherchen mal irgendwie so geguckt, dann macht man so einen Test, bin ich Alkoholiker oder nicht, so der Klassiker.
Also das habe ich ja schon vor 15 Jahren gemacht.
Ja, genau, das hat man ja eh schon immer gemacht und dann stand dann halt eben auch, wenn man dann halt mal wirklich aus Versehen ehrlich seine Fragen beantwortet hat, dann kam halt hier raus irgendwie kritischer Alkoholkonsum.
Und dann schnell noch das Kreuzchen gewechselt. Ach nee, doch nicht.
Ja, dann liest man sich das mal durch, so, ach ja, das würde bedeuten, sie sollten möglichst nicht alleine aufhören und ich so, yes, dann muss ich ja nicht aufhören, oder?
Ah, verstehe.
Also ich wusste, dass ich eigentlich hätte mal mich irgendwo zum Entgiften begeben sollen. Mhm. Ja, ich habe es aber halt in dem Moment auf die leicht genug Schulter genommen, würde es aber bei der Menge, wenn mir das jetzt jemandem erzählen würde, würde ich sagen, ey, mach das bloß nicht.
Okay. Mhm.
Das war nicht cool. Ich hatte Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Okay.
Ich habe mich aber komplett in Watte gepackt für die ersten, war mindestens für die ersten 2 Wochen. Mhm. Also ich habe mich krank gemeldet. Ich habe wirklich so getan, als hätte ich eine Grippe irgendwie. Ich habe einfach, ja, mir keine Verpflichtungen aufgehalst. Ja, das ist auch fast ein Privileg, dass man das halt kann, verstehe ich auch. Aber es war, glaube ich, das erste Zugeständnis in das Ernst nehmen. Ernst genug nehmen, dass es dann auch tatsächlich einen Unterschied gemacht hätte. Weil es war so oft wäre es viel einfacher gewesen, einfach wieder in einen alten Trott zu fallen. Weil ich das Trinken auch mit so einem latenten Überarbeitungstrieb gekoppelt hatte, so. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach komplett meine Erwartungen runtergeschraubt und habe nur drauf gehofft, dass die Tage vorbeigehen.
Ja, krass. Gesagt. Aber okay, wenn ich mich in diese Situation zurück, also du fühlst dich ja letztendlich schon mega, mega scheiße, schon alleine der Gedanke daran, dass du aufhörst, der fuckt einen ja so mega ab. Was hast du dann gemacht? Also in Watte gepackt, aber gab es dann bei dieser Challenge auch so Anleitungen, so am ersten Tag tu dies, am zweiten Tag tu das? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es gab ganz konkrete Anleitungen, so allen Alkohol aus dem Haus schaffen.
Okay, das ist schon mal eine richtig gute Idee.
Ja, ist schon mal eine richtig gute Idee, auf jeden Fall. Nicht im Sinne von, das musst du jetzt machen, so, sondern mehr so als Vorschläge. Und ich habe halt jeden Vorschlag konkret umgesetzt als Anleitung. Mhm. So. Zweites Ding, was mir auch krass geholfen hat, mir einen Ersatzdrink zu kreieren. Also rauszufinden, wann die Zeit ist, wo ich immer angefangen habe zu trinken. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr sagen, weil das halt, wie gesagt, auch schon mal morgens war. Mhm. Und ich habe mir dann halt jeden Abend um 17 Uhr habe ich mir 2 Flaschen Tonic Water hinter die Binde gekippt.
Ach krass, so, okay.
Um dieses Gefühl von vollem Bauch und von irgendwie nicht das Gefühl zu haben, da muss jetzt noch irgendwas rein, mhm. auch körperlich irgendwie und halt auch so dieses, ja, diesen Automatismus zu durchbrechen beziehungsweise zu ersetzen mit was Harmlosen.
Okay, das ist gut, dass du das sagst, weil was nicht funktioniert oder in den seltensten Fällen, naja, meist eigentlich auch nicht funktioniert, ist, eine alkoholfreie Alternative zu nehmen. Also würde ich so...
Alkoholfreies Bier oder sowas.
Ja, geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Das habe ich tatsächlich selber probiert. Es hat mich so abgefuckt, dass ich gleich noch viel mehr getrunken habe. Aber Tonic Water kann ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwas ist. Ich glaube so dieses, das klingt so komisch, aber ich glaube diese orale Befriedigung macht auf alle Fälle was und auch der volle Bauch, dass zumindest dein Gehirn denkt, ah, und dein Körper das Gefühl bekommt, ah, okay, wir machen ja was wir kennen.
Ja, voll. Mhm. Und dass es halt auch irgendwie was Besonderes ist, ne? So, ich habe halt dann statt meiner täglichen Flasche sonst was, habe ich halt dann meine tägliche Flasche Tonic gekippt oder am Anfang wirklich 2, weil ich dachte, so, ich wusste, wenn ich schon sonst nichts anderes habe, ne? So. Und egal, ich habe auch mal gehört, dass Bitteres besser sein soll als Süßes. Weiß auch nicht warum. Das ist vielleicht auch irgendwas stimuliert oder so.
Oh, ich glaube, bitter kann ich mir voll vorstellen. Ich habe aber keine Erklärung, warum. Bei mir hat auch sauer funktioniert, also so Zitrone. Zitrone und bitter. Ich glaube, vielleicht will man von bitter, ist man schneller, hat man schneller genug.
Ja, oder ich habe auch so den Verdacht, dass man dann doch so süß, dann doch eher mit so süß mit was drin, sage ich jetzt mal, verbindet.
Ist ja auch super viel Zucker einfach.
Ja, und ja, also für mich hat das super funktioniert. Mhm. Bitteres Ersatzgetränk, was halt nicht an Alkohol erinnert hat. Was habe ich noch gemacht in der ersten Zeit? Ich habe unheimlich viel geschlafen.
Mhm. Konntest du schlafen?
Ich konnte tagsüber schlafen und nachts nicht.
Boah, das ist so ätzend, ne?
Und ich hatte das auch nachts irgendwie so komplett mit Schwitzen und dreimal die Nacht das T-Shirt wechseln und es war echt übel. Und ja, die Nächte waren eigentlich das Schlimmste und den Tag habe ich dann halt irgendwie so vor mich hingedöst. Und habe in der Zeit halt auch, naja, nee, ich konnte nicht wirklich lesen. Ich habe dann diese Audios gehört, die ich dann bekommen habe. Und da war ich auch noch gar nicht in der Welt von Podcasts und Co. Und als es mir dann anfing, besser zu gehen, habe ich angefangen, rauszugehen und ganz, 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 ganz lange Spaziergänge zu machen. Und das mache ich heute noch. Also ich gehe heute noch jeden Morgen 2 Stunden spazieren, bevor ich irgendwas mache. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Überbleibsel aus so dieser ersten Zeit. Das war so der erste Impuls, irgendwas zu tun, irgendwie mich zu bewegen. Und es musste halt auch was sein, was ungefährlich ist. Im Sinne von, wenn ich in ein Yoga-Studio gefahren wäre oder irgendwie sowas, dann wäre ich schon wieder an meinem blöden Supermarkt vorbeigekommen. Und dann bin ich halt einfach, also wir wohnen hier auf einer Flussinsel und dann kann man halt kilometerweit am Deich entlang laufen und da ist kein Mensch und da ist kein Supermarkt und da ist kein Kiosk. Und das war irgendwie so safe. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich mir damit angefangen, auch so meinen persönlichen Safe Space irgendwie kreiert. Mhm. Also ich wusste, wenn ich da draußen bin und laufe, kann mir nichts passieren. Wenn ich zu Hause in meinem Bett liege, kann mir nichts passieren. Und so kann ich erstmal mich durch die nächsten Wochen mogeln.
Hast du deinen Mann da eigentlich mit in den Prozess reingenommen? Also hast du gesagt, hier, pass auf, ich fange das jetzt an? Oder wie war das?
Das hätte, glaube ich, zu viel Druck aufgebaut.
Oh ja, okay, wenn du es jetzt so sagst, ergibt es voll Sinn.
Also, und das war ja vorher auch schon immer so, dass ich die ganzen Sachen versucht habe und dann immer extra laut meinen Mann darauf hingewiesen habe, was ich jetzt schon wieder mache, um ihn quasi zu beruhigen und in irgendeiner falschen Gewissheit zu halten, dass ich mich schon kümmere um mein Problem. Mhm. Und das war dann so, vielleicht war das auch so ein bisschen so ein Reframing. Oh, ich habe diese ganzen englischen Wörter, das ist schrecklich.
Aber wir sagen das, in der Coaching-Ausbildung sagen wir auch Reframing.
Ja, und die ist auf Deutsch. Gerade, ich wüsste nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll.
Einen anderen Rahmen stecken?
Ja, also wie ich dieses rebellische, boah, ich trinke hier alleine und wenn ihr alle wüsstet da draußen, dass ich das umgewandelt habe in, ich ziehe dieses Nüchternheitsding jetzt alleine durch und wenn ihr alle wüsstet da draußen, was ich auch kann. So, es war auf jeden Fall nicht bewusst, aber wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, war das schon auch irgendwie so ein Anteil so. So, das ist jetzt meins, das mache ich jetzt für mich, da muss ich keinem Rechenschaft ablegen. Und mein Mann hat es natürlich auch irgendwann dann mitgekriegt, also spätestens ab dem ersten Mal, dass wir auch zusammen in der Öffentlichkeit waren und ich dann halt kein Alkohol getrunken habe, hat er das natürlich mitgekriegt, aber er hat mich zum Glück nicht drauf angesprochen, weil ich glaube, das hätte diesen Flow vielleicht brechen können. Also dieses, ich mache das jetzt für mich und ich mache das jetzt alleine. Und ich glaube, so richtig ihm dann auch erzählt, was ich mache und dass ich dann da auch mit einem Coach zusammenarbeite und ja, da steckt ja auch eine Community dahinter und so und ja, im Prinzip eine ganze Welt, also diese ganze nüchterne Welt, die es da jetzt auch im Internet mittlerweile gibt, da habe ich mich natürlich auch aufgehalten so und er hat es aber nie hinterfragt und das rechne ich ihm hoch an, weil ich, also ich wäre, glaube ich, neugierig genug gewesen und er hat mich einfach machen lassen und das hat für mich gut funktioniert. Ich glaube, so das erste Mal ihm dann mitgeteilt, was ich hier wirklich mache, war nach diesen 100 Tagen.
Ja, krass. Was war denn aber da anders als die Male davor, meine ich?
Ich glaube, es war tatsächlich diesen direkten Kontakt, diese direkte Accountability, wieder so ein englisches Wort. Ich habe diese Pledge ausgefüllt, also hier so, ich werde 100 Tage nichts trinken, habe das unterschrieben, habe das dahin geschickt, habe mich quasi dazu... Ach, du schickst
das dann auch nach dahin?
Ja, ja, ja.
Okay, das ist halt echt... Das ist, wie könnte man das eigentlich auch überlegen?
Ja, das hat mich gekriegt. Und das war dann wirklich so. Also ich habe halt auch, und ich habe mich dann auch verpflichtet, täglich quasi nicht Rechenschaft abzulegen, aber einen Bericht abzugeben, wie es mir gerade damit geht. Und ich hatte halt auch die Möglichkeit, mich dann da so frei mitzuteilen. Und ja, das war halt der direkte Kontakt, dass ich einer lebenden Person gesagt habe, ich mache das jetzt, wir haben einen Deal und es ist jetzt erstmal egal, was der Rest der Welt sagt oder denkt. Und nicht so ein Larifari, unverbindliches, ich lese jetzt mal ein Buch und nehme mir vor, danach trinke ich mal einen Monat nix. Oder ich bin eine von, weiß ich nicht wie vielen, 100 Menschen, die irgendein Dry January ausprobieren oder so. Also diese direkte Verbindung und ja, das war auf jeden Fall anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Und dass da jemand am anderen Ende saß, der die genau wusste, was ich da tue, weil sie es selbst halt auch durchgemacht hat. Also ich konnte auch meiner Therapeutin zum Beispiel das nicht erzählen.
Konntest du nicht oder hattest du das Gefühl, sie würde es eh nicht verstehen?
Sie hat es nicht verstanden. Sie hat mir wortwörtlich, ich habe sie dann irgendwann erzählt, auch dass ich da eben mit jemanden gefunden habe, mit dem ich da arbeite. Und dann hat sie nur irgendwie sowas nach dem Motto gesagt, ja, ob ich denn nicht übertreiben würde und ob ich denn nicht einfach normal trinken könnte, so am Wochenende mal.
Ich verstehe nicht, warum das Therapeuten machen. Ich hatte genau, also nochmal kurz zum Verständnis, es sind sicherlich nicht alle Therapeutinnen so, aber ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, so die, also nicht die, die ich dann in der Suchtklinik hatte, weil das wäre ein bisschen komisch, aber davor, wo ich schon Jahre davor das Gefühl hatte, ey, hier läuft irgendwie was schief und meine Therapeutin sagt mir, lassen Sie einfach den Schnaps weg
Ja, auch schön.
Und dann ist schon alles gut. Und sie hat mir auch noch, weil sie irgend, ich weiß nicht, ob sie mein Gefühl der Schüchternheit oder irgendwas überwinden wollte. Ich habe nämlich gesagt, ich kann nicht rauchen. Ich könnte jetzt nie mit ihnen rauchen, weil das für mich komisch wäre. Ich habe da ein Schamgefühl. Komischerweise habe ich mich immer mehr fürs Rauchen geschämt als fürs Trinken. Und sie hat mir dann in einer Therapie sitzen, dann sind wir rausgegangen. Sie wollte, dass ich eine Kippe rauche und da irgendwas überwinde. Und im Nachhinein denke ich mir so, hä, was ist das denn für ein, also was war das? Was war das, bitteschön? Das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine therapeutische Funktion hatte, aber das ist irgendwie so schade, weil ich das jetzt auch, ne, mit der ganzen Me Sober Arbeit mit den tollen Menschen immer wieder höre, so von wegen dieses, ach naja, es ist ja schon nicht so schlimm, ach naja, sie könnten doch normal trinken, ach naja, was auch immer, wo ich mir denke, wenn man sich, es ist ja schon mal ein mega krasser Step, sich überhaupt zu trauen, das auszusprechen, weil man ja weiß, es könnte passieren, dass der Gegenüber dann sagt, dann musst du eben aufhören. Und das ist ja das Schlimmste, was man sich in dem Moment vorstellen kann.
Ja, ja.
Und dann aber zu hören, also nicht ernst genommen zu werden und zu hören, ach na ja, ist schon nicht so schlimm, können sie denn nicht nur am Wochenende trinken, wo ich mir dann denke, nee, kann ich nicht.
Wenn ich könnte, glauben Sie mir, ich habe es probiert.
Ja, wirklich. Oh, krass, ey. Okay.
Ja, also ich hab auch so ein paar Verdächte. Das ist die Mehrzahl von Verdacht, egal.
Verdachts.
Nee. Verdacht. Verdächer.
Ich glaube, Verdacht ist das, der Verdacht, die... Okay, Leute, ihr könnt das mal gerne irgendwie, könnt ihr uns mal schreiben, was die Mehrzahl von Verdacht ist.
Auf jeden Fall habe ich im Nachhinein rausgefunden, dass meine Therapeutin, die eine tiefenpsychologische Therapeutin war, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht irgendwas, was irgendwie die
Öffentlichkeit
nicht
könnte.
Wissen darf, aber die hätte mich nicht behandeln dürfen mit einer akuten Sucht.
Ja, das ist nämlich so. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Also meine Vermutung ist, dass das der Grund ist, weswegen das teilweise so unter den Teppich gekehrt wird,
ja,
weil du dann als Therapeutin, ich glaube, da hatten wir auch schon mal mindestens eine Podcast-Folge dazu, als Therapeut oder Therapeutin darfst du dann nicht weiter behandeln, sondern der Patient, Klient, wie auch immer, müsst dann in eine Entzugsklinik oder Suchtklinik.
Ja, zu Recht, sage ich jetzt.
Voll, ja. Aber wie fahrlässig eigentlich auch.
Wie mega fahrlässig. Und auf der anderen Seite will ich auch nicht jetzt nur meine Therapeutin irgendwie verantwortlich machen, weil ich habe natürlich und mindestens mal unbewusst das schon auch so gedreht, dass ich es jetzt nicht mega dringlich Dings gemacht habe, ne? Und dann habe ich es ihr erzählt, als ich schon irgendwie, ich weiß noch, als ich die zweite Woche hintereinander morgens nüchtern bei meiner Therapeutin aufgeschlagen bin, das war für mich ein innerer Triumph. Und da habe ich es ihr erzählt, so, ne, als ich dann quasi schon auf dem Weg war. Aber man wusste es ja nicht. Also ich hätte, wenn ich es gemacht hätte wie vorher, dann wäre ich, da wäre ich ja irgendwie in der zweiten Woche wieder rückfällig geworden, so.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein stranges Konstrukt. Und ja, ich habe mich halt auch die ganzen Jahre immer so hilflos gefühlt von diesem, in Anführungszeichen, Gesundheitshilfssystem. Weil es halt so, ich das Gefühl habe, die können nichts machen.
Ich glaube, das ist auch dieses entweder ich gestehe mir das jetzt ein und bin definitiv Alkoholikerin, was niemand auf dieser Welt sein möchte, oder ja, ich bin's nicht, ich sage nichts und mache einfach so weiter, obwohl ich eigentlich tief im Inneren weiß, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Das ist dieses Entweder-Oder, was wir jetzt auch versuchen mit unserer Arbeit irgendwie aufzuheben, weil es gibt ja eine Masse an unterschiedlichen Stufen. Also
ja,
zwischen ich trinke keinen Alkohol und ich bin körperlich und psychisch abhängig, gibt es ja so viele Facetten, du kannst ja irgendwie nicht sagen. Und ab dem Moment ist definitiv irgendwie, bist du, also klar gibt es Tests und alles, aber wirklich, mir hat jetzt auch im Nachhinein betrachtet, kein Test der Welt hat mir jemals irgendetwas gebracht. Ich muss das für mich erkennen. Und ob das Erkennen jetzt schön wäre es gewesen, hätte ich mich eher getraut, hätte ich mich eher getraut, ne, das eine Mal mit Anfang oder Mitte 20 bei meiner Therapeutin das auszusprechen und zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe ein Alkoholproblem. Und in dem Moment zu hören, okay, es ist trotzdem alles in Ordnung mit Ihnen, wir kriegen das hin und Sie haben jetzt die und die Möglichkeiten und Sie müssen sich aber jetzt nicht Alkoholikerin nennen. Da, ja. Weißt du, das ist ja das, was mir in dem Moment gefehlt hat, weil ich war ja natürlich erleichtert. Ich dachte mir, ach, na Gott sei Dank, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher und habe ja gar kein Problem. Und am Ende kann ich auch rauchen, ist auch kein Problem. Und ja, aber ich wusste ja trotzdem in dem Moment, dass da irgendwas nicht hinhaut.
Ja, so diese komische Erleichterung, wenn man das hört, was man hören will, nämlich, dass man kein Problem hat, aber im Hinterkopf nagt es, dass es halt doch irgendwie uncool ist.
Ja.
Aber man hat es ja jetzt irgendwie offiziell und wenn meine Therapeutin das sagt, ach ja, dann wird es ja nicht so schlimm sein.
Dann ist das so, ja. Ach krass. Hast du jemals für dich definieren können, warum du getrunken hast? Was heißt definieren? Das klingt irgendwie so blöd, aber ich glaube, du weißt, was du...
Du glaub, nachgedacht, weißt, was du meinst. Fall. Ich weiß, was du meinst, glaube ja. ich. Also ich habe immer hauptsächlich alleine getrunken, schon von Anfang an. Und ich glaube mittlerweile, das war grob gefasst, vor allem aus Angst vor der Welt, aus Angst vor dem mich sonst irgendwie sozial zeigen müssen. Also wenn ich mal irgendwie in Gesellschaft getrunken habe, bei Partys oder sonst was, dann war das auch mehr so eine Flucht, weil mich das ein bisschen abgeschottet hat. Oder ich hatte das Gefühl, ich habe dann wie so eine Knautschzone um mich rum, dass die anderen nicht so an mich rankommen. Und am Ende war es hauptsächlich, um mich zu verstecken. Also wieder so ein bisschen dieses Kind, das sich die Augen zuhält. Mhm. Ich wollte nicht, dass die anderen mich sehen und also ich wollte noch nicht mal, dass die anderen meine nüchterne Version von mir selbst, die ich ja irgendwann selbst gar nicht mehr wirklich kannte, sehen. Und dann habe ich mich da im Prinzip selbst ausgeschaltet und unerreichbar gemacht. Mhm. Also keiner sollte mich irgendwie kriegen dürfen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich mich ein bisschen zeige, dann gebe ich der Welt, in Anführungszeichen, die Macht über mich. Und dann habe ich keine Kontrolle mehr.
Ah, oh, verstehe.
Was ja völlig absurd ist, weil was macht man denn, wenn man sich mit Alkohol zukippt? Man gibt sämtliche Kontrolle ab an eine Flüssigkeit.
Aber dann hast du wenigstens nicht mehr das Gefühl, du müsstest dich darum kümmern.
Ja. Mhm. Ja. Das ist dann so auch irgendeine Art von Schwarz- und Weiß-Denke, glaube ich. Aber
wie hast du denn aber gelernt, dich nüchtern auszuhalten? Also, oder das Leben, dich in deinem Leben nüchtern auszuhalten?
Am Anfang musste ich mich, glaube ich, vor allem vor mir selbst schützen. Mhm. Und dann habe ich langsam gelernt, nicht unmittelbar auf meine Impulse zu reagieren und mir nicht alles zu glauben, was mein Kopf mir sagt.
Glaube nicht alles, was du denkst, ne? Hast du das?
Genau.
Das hat sie auch letztens geschrieben, irgendwie.
Kann sein. Ich glaube, das hatte ich mal auf irgendeinem Instagram-Beitrag von euch geschrieben.
Stimmt, ja, deswegen kam mir das gerade bekannt vor. Ja.
Genau, glaube nicht alles, was du denkst, weil da oben sitzt halt auch irgendeine Stimme, die mir sagt, Alkohol trinken ist geil. Mhm. Und das glaube ich halt nicht mehr. Und da kommen noch mehr Sachen raus, die man nicht so einfach glauben muss. Mhm. Und als konkrete Strategie bin ich ganz oft einfach ins Bett, mitten am Tag. Wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, was auch immer, mich selbst im Zweifelsfall, bin ich ins Bett. Wenn ich mich bewegen musste, bin ich raus, wieder dieser geschützte Rahmen und dann eine weiße Wand anstarren und gucken, dass es vorbeigeht. Also dieses Wellenreiten, was man manchmal hört, so von Cravings oder so.
Was sich so schön anhört. Was
sich so super romantisch anhört. Ja, also so wirklich so wortwörtlich mich auf meine eigenen Finger setzen und da sitzen bleiben, bis ich nicht mehr eine Gefahr für mich selber bin.
Ja, krass. Und wie hat sich denn die Beziehung zu dir selber verändert, jetzt seitdem du nüchtern bist?
Ich wage zu bezweifeln, dass ich vorher überhaupt eine Beziehung zu mir hatte. Mhm. Also zu mir und aber auch zu meinem Mann und zu sonst meinem Umfeld. Weil ich habe ja alles betäubt. Ich habe ja nichts zugelassen.
an Nähe oder an Ecken und Kanten, wenn ich jetzt über mich selber spreche, auch an positiven Gefühlen. Ich habe mir ja nicht erlaubt, irgendwie mich zu freuen. Ich habe mir nicht erlaubt, traurig zu sein. Ich habe mir nicht erlaubt, wütend zu sein. Ich habe das alles runtergeschluckt im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich musste mich selbst erstmal, ich sage nicht mal wieder kennenlernen, sondern selbst erstmal kennenlernen, was das bedeutet, wenn ich müde bin, wenn ich traurig bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich wütend bin, wie ich dann reagiere, außer Alkohol in mich reinkippen.
Was ist denn, jetzt habe ich mich gleich verlautert, fast verschluckt. Was ist denn das größte, so rückblickend, das größte Geschenk deiner Nüchternheit, was du dir eigentlich selbst gemacht hast?
Was ich mir selbst gemacht habe, dass ich mich wieder auf mich selbst verlassen darf.
Das ist so geil, ne?
Ja. Also so einfache Dinge, wie dass ich einfach weiß, wenn ich heute sage, ich habe morgen früh ein Meeting um 8, dann werde ich da sein und ich werde irgendwie alle meine Sinne beisammen haben und fit sein und irgendwas beitragen können. Und ich erwische mich manchmal noch dabei, dass ich mir jeden kleinsten Müll aufschreibe, um ihn ja nicht zu vergessen, was noch Reste sind von vor 3 Jahren, wo ich mir wirklich ab 17 Uhr spätestens alles aufschreiben musste, weil ich nicht sicher gehen konnte, was am nächsten Morgen noch da ist.
Ja.
Und das habe ich halt manchmal immer noch. Und dann muss ich manchmal echt über mich selbst grinsen, dass ich denke, ach so, ja, das hättest du dir auch sparen können. Das weißt du halt morgen einfach noch. Das ist doch gut.
Ja.
Aber das ist auch so krass, mich zu beobachten, wie groß diese Unsicherheit oder wie tief die verankert ist. Ja, dass ich mich einfach nicht mehr auf mich verlassen konnte. Und das musste ich erst wieder lernen. Aber das geht. Und das ist ein Mega-Geschenk.
Wenn du der Lena vor 5 Jahren heute etwas sagen könntest, was wäre das?
Du bist nicht allein, auch wenn du das nicht hören willst.
Ja, krass, man glaubt das dann, ne? Ich dachte auch, ich bin die einzige junge Frau, und das erzähle ich ganz oft, aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, viele, wenn nicht alle, haben genau dieses Gefühl. So, ich bin die einzige junge Frau in Berlin, die abhängig ist, und es gibt keine anderen Menschen da draußen, denen es genauso geht wie mir.
Ja, und selbst wenn jemand anderes die gleichen äußeren Umstände hätte quasi, dann geht's keinem so schlecht wie mir. Oder keiner ist so ein großer Versager wie ich oder sowas.
Voll, ey, es ist so krass, was für ein Film man selbst da fährt. Vor allem in dem Moment glaubst du ja gar nicht, dass das, so wie wir heute hier sitzen, ne, ich vermute, bei dir ist das ähnlich, dass wir hier sitzen, dass wir uns cool finden, also wir uns gegenseitig und uns als Mensch mit klarem Verstand, das ist ja für mein trinkendes Ich, ist dieser Zustand gerade unvorstellbar gewesen, dass das überhaupt machbar ist.
Ja, deswegen habe ich das auch gerade nochmal so gesagt, ne? So, ich würde sagen, du bist nicht allein, selbst wenn du das jetzt gerade nicht hören willst. Weil ich hätte der, glaube ich, vor 5 Jahren nicht erzählen dürfen, wie geil das ist, jetzt hier mitten am Nachmittag bei einem virtuellen Kaffee-Date über die Nüchternheit zu sprechen, ja. Die hätte mir einen Vogel gezeigt und hätte irgendwie gedacht, du spinnst wohl, und wäre wahrscheinlich genauso rebellisch draufgekommen, wie ich auf Bell reagiert habe, als ich die ersten nüchternen E-Mails bekommen habe. So.
Ja. Eine letzte Frage. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht so eine Erkenntnis oder irgendwas, wo du sagst, okay, das möchte ich auf alle Fälle teilen, oder es ist wichtig, dass ihr das wisst?
Ich würde sagen, man braucht am Anfang noch nicht wissen, wo man rauskommt, geschweige denn, wie man da hinkommt. So mega dieses gut. Trust the process. Also, also um das Ziel, wenn das Ziel Nüchternheit ist, um da hinzukommen, brauchst du noch nicht wissen, in welchem Gefährt, und du brauchst noch nicht wissen, in welchem Hotel du am Ende eincheckst. Aber du kannst einfach loslaufen.
Voll gut.
Und unterwegs alles mitnehmen, was dir geboten wird. An Ersatzgetränken, an Mitreisenden und kreativ werden in dem, was dir gut tut.
Vor allem erstmal herauszufinden, was einem selbst gut tut.
Ja,
ne?
Ja. Das aber auch nicht wissen müssen. Und es ist okay, was auszuprobieren und Scheiße zu finden.
Ja, voll wichtig. Vielen, vielen lieben Dank, Lena.
Ja, gerne.
Das war wirklich sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Konstellation werden wir noch viele Themen wälzen. Ich habe da so irgendwie noch was, so Ideen zum Thema Beziehung. Da hätte ich da noch ein paar Fragen. Das würde jetzt aber die Zeit...
Ja, klar, Zeit voll schon. Gerne.
Und dann, wir tüfteln ja gerade an unserem Money-Mindset. Ne? Vielleicht können wir dazu auch mal was machen.
Ja, voll gerne. Du weißt ja, wo du mich findest. Ne?
Ich freue mich auf alle Fälle ganz, ganz sehr, dass du jetzt mit an Bord bist. Und
ja, ich freue mich auch total. Danke, dass ihr mich an Bord geholt habt.
Gerne, gerne. Ich danke dir von Herzen.
Danke dir.
Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hast Lena genauso gern wie ich, denn Lena und ich haben uns vorgenommen, dass wir uns jetzt jeden Monat zu einem Podcast-Date verabreden und uns zu Themen rund um das Thema Sobriety austauschen. Falls dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns ganz, ganz sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Und falls dir generell unsere Arbeit gefällt, unser Blog, unser Podcast, alles, was dazu gehört, dann würden wir uns über eine Unterstützung von dir freuen. Ansonsten noch einmal der kleine Reminder, dass es unseren 4 Wochen Online-Kurs jetzt noch zu einem Special-Preis gibt. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch zur nächsten Folge.